Oh, aber Sie sind noch nicht dran. Erstmal begrüße ich Sie alle zu unserer heutigen Anhörung. Ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen, die uns per Telefonkonferenz zugeschaltet sind. Wir tagen heute wie immer in einer verringerten Zahl von Ausschussmitgliedern vor Ort. Und den übrigen Ausschussmitgliedern ist natürlich ermöglicht worden, per Telefonkonferenz hier teilzunehmen, sozusagen, dass wir dann auch die Abstandsregeln hier bei uns wahren können. Das Parlamentssekretariat hat die Ausschüsse darum gebeten, die Teilnahme der Kolleginnen und Kollegen über die Telefonkonferenz zu dokumentieren. Ich darf daher kurz die Teilnahme nach den Fraktionen abfragen und beginne mit der CDU-CSU-Fraktion. Wer nimmt von der CDU-CSU-Fraktion an der Telefonkonferenz teil? Ja, Frau Noll. Wer noch? Okay, haben wir noch jemanden von der CDU-CSU-Fraktion? Dann.
Aber Herr Rief kommt etwas später.
Ja, okay, gut. Wer nimmt von der SPD-Fraktion in der Telefonkonferenz teil? Da haben wir niemanden. Wer nimmt für die AfD-Fraktion in der Telefonkonferenz teil? Auch nicht. Von der Fraktion Die Linke, wer nimmt dort teil? Katrin Werner. Wer nimmt von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen per Telefonkonferenz teil? Da haben wir auch niemanden. Vielen Dank. Ich darf nun zunächst die zugeschalteten Kollegen um Folgendes bitten. Bitte schalten Sie Ihr Telefonmikrofon aus, da ansonsten sämtliche Hintergrundgeräusche für uns alle hier zu hören sind. Sie können Ihr Telefonmikrofon mit der Tastatur Stern und 3 ein- und wieder ausschalten. Weiterhin bitte ich Sie darum, während der Telefonkonferenz keine Anrufe von demselben Telefon anzunehmen, da wir sonst die Warteschleifenmusik von Ihnen hören. Das kann schön sein, muss aber nicht. Weiterhin bitte ich Sie darum, das Telefon nicht im Freisprechbetrieb zu benutzen, da ansonsten die Qualität der Telefonkonferenz leiden könnte. Vielen Dank. Wir führen heute die öffentliche Anhörung zu dem Antrag der Fraktion der FDP, Maßnahmepaket gegen die finanzielle Ausbeutung älterer Menschen auf der Bundestagsdrucksache 19/15254 durch. Dazu begrüße ich natürlich alle Mitglieder des Ausschusses, die Mitglieder der mitberatenden Ausschüsse. Für die Bundesregierung begrüße ich den parlamentarischen Staatssekretär Stefan Zierke, die Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne, natürlich auch unsere Sachverständigen, denn sie sind ja auch die wichtigsten hier. Und da würde ich Sie aufrufen, Dr. Wolfram Friedersdorf von der Volkssolidarität vom Bundesverband Berlin, herzlich willkommen, Professor Dr. Görgen von der Deutschen Hochschule der Polizei Münster, herzlich willkommen. Dann haben wir Dr. Guido Klump von der BAXO, Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorinnen und Senioren. Herzlich willkommen. Dr. Claudia Mahler vom Deutschen Institut für Menschenrechte Berlin. Und wir haben die Kriminalhauptkommissarin Annette Mau vom Polizeipräsidenten in Berlin. Herzlich willkommen. Herr Professor Dr. Thomas Klee von der Evangelischen Hochschule Freiburg hat heute leider nicht kann leider nicht an der Anhörung teilnehmen. Er hat aber im Vorfeld seine schriftliche Stellungnahme abgegeben. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände konnte leider keinen Vertreter oder keine Vertreterin schicken. Ich weise Sie darauf hin, dass die Anhörung im Parlamentsfernsehen und im Internet auf der www.bundestags.de-Seite übertragen und in der Mediathek auf der Homepage des Deutschen Bundestages bereitgestellt wird. Es wird ein Wortprotokoll erstellt, welches dann im Internet abrufbar sein wird. Außerdem sind Bild- und Tonaufzeichnungen anderer Personen nicht gestattet. Anderes gilt natürlich für die akkreditierten Vertreterinnen der Medien. Ebenso bitte ich, während der Anhörung auf die Benutzung von Mobiltelefonen zu verzichten. Und weiterhin weise ich darauf hin, dass die Stellungnahmen der Sachverständigen ins Internet eingestellt wurden. Zum Ablauf. Der Ablauf der öffentlichen Anhörung ist wie folgt vorgesehen. Ein Eingangsstatement der Sachverständigen von jeweils 3 Minuten. Sie sehen hier oben die ganz große Uhr. Die habe ich hier voll im Blick und werde die natürlich auch rigoros einsetzen, wenn die 3 Minuten dann auch rum sind. Eine Fragerunde dann von 60 Minuten. Bei dieser Frage- und Antwortrunde wird das Fragerecht nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen zeitgleich aufgeteilt. Zu Beginn der Wahlperiode hatten wir uns in der Obleuterunde dazu verständigt, dass die Kontingente der CDU-CSU-Fraktion und der SPD-Fraktion jeweils auf 2 Blöcke verteilt werden. Und so werden wir es natürlich heute auch handhaben. Nun beginnen wir mit der Anhörung, sind mit den technischen Daten jetzt erstmal durch. Der Antrag liegt uns vor, der FDP-Fraktion auf der Bundestagsdrucksache 19/15254. Zunächst bitte ich natürlich die Sachverständigen um ihr Statement von 3 Minuten und ich bitte dazu Herrn Dr. Friedersdorf, er hat das Wort. Ihr Mikrofon bitte.
Die Volkssolidarität ist ein Wohlfahrtsverband, ein Sozialverband, der einer aktiven Mitgliederarbeit verpflichtet ist. Das heißt, es gibt Ortsgruppen, die auch ganz intensiv arbeiten. Es gibt Begegnungsstätten, die vorgehalten werden, in denen viele Treffs stattfinden. Ich sage das deshalb, weil natürlich diese intensiven sozialen Kontakte, die dort gepflegt werden, ein ganz wichtiger Bestandteil einer Prävention sind. Wir stellen auch fest, dass dort, wo solche Formen ganz intensiv stattfinden, sich die Menschen kennen, auch über sensible Themen gesprochen wird und dann eben auch über solche Fragen wie Vorsorgevollmacht oder andere oder Fragen krimineller Aktivitäten. In diesen Begegnungszentren finden regelmäßig auch Schulungen und Beratungen zu Gewalt, Betrug und so weiter gegenüber Älteren statt. Ich muss dazu sagen, das Alter unserer Mitglieder beträgt im Durchschnitt 76 Jahre. Und wir haben Kreisverbände, da ist das Durchschnittsalter über 80. Und das heißt dann auch schon, dass im Ehrenamt bis in die 90er, ins 90er Lebensjahrzehnt hinein gearbeitet wird. Also mit 91, 92 ist das noch durchaus möglich. Zu den Einzelfragen, die bei diesen Beratungen auch anstehen und dieser Arbeit. Das Thema Vorsorgevollmacht ist in Beratungsstellen der Volkssolidarität eines der wichtigsten Themen. Andere Themen des Betruges werden in der Regel kaum thematisiert, nur in Einzelfällen. Der Antrag der FDP-Fraktion konzentriert sich auf das Thema finanzielle Ausbeutung. Es ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, warum andere Formen der Gewalt gegenüber Alten nicht die gleiche Aufmerksamkeit erfahren sollen. Der hohe Anteil der Pflege in der Familie, unterstützt durch ambulante Pflegedienste und die häufige Überforderung der pflegenden Familienangehörigen, machen eine bessere Analyse des Ist-Zustandes genauso erforderlich wie die Fälle des Betrugs und finanziellen Missbrauchs. Ich würde also auch der FDP-Fraktion anraten, den Studieninhalt dem Ausschuss anraten, dem Studieninhalt breiter zu fassen. Letzter Punkt. Wir wissen, was uns erwartet in der demografischen Entwicklung. Wenn über 12% über 80 sind, steht die Frage, wie diese 12% der Bevölkerung denn dann in die Gesellschaft integriert werden. Der 4. und 5. Altersbericht der Bundesregierung hat sich sehr stark konzentriert auf den 3. Lebensabschnitt. Und dieser Bereich der Hochaltrigkeit ausgeklammert. Und ich glaube, dass hier gerade die Bedürfnisse dieser Menschen zur Teilhabe stärker berücksichtigt werden sollten.
Vielen Dank. Der nächste ist Professor Dr. Görgen, bitte.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, dieser Antrag der FDP greift insofern eine sehr bedeutsame Thematik auf, als zwar ältere Menschen insgesamt von Kriminalität weniger betroffen sind als jüngere, es jedoch zugleich Bereiche erhöhter Gefährdung gibt, die vor allem das sogenannte vierte Lebensalter, das heißt Hochaltrige mit oftmals eingeschränkter Gesundheit und Alltagskompetenz betreffen und zu denen neben Viktimisierungen im Kontext von Pflegebeziehungen auch auf Täuschungen basierende Vermögensdelikte gehören. Solche Taten werden einerseits begangen von den Opfern zuvor unbekannten Personen, die durch geschickt inszenierte Täuschungen Vertrauen aufbauen. Andererseits erfolgen Taten auch aus bereits bestehenden Vertrauensbeziehungen, sei es als Familienmitglied, als Bevollmächtigter oder auch im Rahmen rechtlicher Betreuung. Die sehr unterschiedlichen Straftaten sind durch zwei ganz zentrale Merkmale verbunden. Erstens, der Erfolg des Täters oder der Täterin beruht auf einer Täuschung des Opfers in Bezug auf die eigene Identität oder die Handlungsmotivation. Und zweitens, die Taten werden unter Ausnutzung von bestehendem bzw. als Teil der Tatausführung aufgebautem Vertrauen begangen. Bei den Geschädigten haben wir es mit einer vulnerablen Personengruppe zu tun, die gerade darauf angewiesen ist, vertrauen zu können. Insofern besteht eine vielleicht nicht ganz zufällige Passung zwischen Begehungsweise und Merkmalen der Betroffenen. Ganz kurz zu den im Antrag formulierten Forderungen. Erstens, eine eingehende wissenschaftliche Untersuchung ist mit Blick auf Möglichkeiten der Prävention ganz sicher sinnvoll. Eine Studie sollte aus meiner Sicht dabei über die im Antrag hervorgehobenen Tatfolgen, Tatauswirkungen hinausgehen und insbesondere auch Fragen von Tatgelegenheitsstrukturen ansprechen, um präventiven Nutzen erbringen zu können. Unterstützenswert ist grundsätzlich auch die Forderung einer besseren kriminalstatistischen Abbildung dieses Bereiches. Da haben wir im Moment noch ein wenig das Problem, dass die polizeiliche Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes für den Bund noch keine opferbezogenen Daten für Eigentumsvermögensdelikte bereitstellt. Die ebenfalls grundsätzlich zu begrüßende Forderung nach einer besseren Information potenzieller Vollmachtgeber sollte ergänzt werden um aktive Beratungsangebote, die über das bloße Bereitstellen von Informationen hinausgehen. Prävention von Opferwerdung im hohen Alter kann nicht alleine auf die Fähigkeiten der Hochaltrigen, sich selbst zu schützen, setzen, wo bedingt durch Einschränkungen der körperlichen, geistigen Leistungsfähigkeit die Fähigkeiten zur aktiven Selbstsorge um die eigene Sicherheit nicht mehr hinreichend sind, gilt es, Dritte im Interesse der Sicherheit älterer Menschen zu aktivieren. In bestimmten Deliktsbereichen kann zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Banken eine durchaus wichtige Rolle und Funktion zukommen. Und letztens die von den Antragstellenden ins Auge gefasste spezialisierte Opfer- und Angehörigenberatung, die kann Vorteile bieten, sollte aber jedenfalls nicht hochspezifisch nur für den Bereich des Misstrauens von Vorsorgevollmachten geschaffen werden. Möglicherweise kann eine passende Ausrichtung darin bestehen, Angriffe auf das Vermögen Älterer in den Blick zu nehmen, die von nahestehenden Personen und aus bestehenden Vertrauensverhältnissen heraus begangen werden. Danke.
Vielen Dank. Fast eine Punktlandung. Herr Dr. Klump, Sie haben das Wort.
Müsste an sein. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Also wir begrüßen als BAXO erstmal sehr, dass sich der Ausschuss aufgrund des Antrags der FDP-Fraktion mit dem Thema befasst. Wir plädieren aber dafür, sich nicht nur auf den Schutz des Vermögens zu beschränken. Und deshalb will ich mich auch fokussieren auf die Delikte. Herr Görgen hat das ja sehr gut strukturiert, die aus dem persönlichen Umfeld beziehungsweise aus aufgebauten Vertrauensverhältnissen begangen werden. Wir glauben, dass gerade dort der Bereich ist wenig erforscht und dass es gerade deshalb wichtig ist, diesen Bereich genauer unter die Lupe zu nehmen. Also ich will mich im Statement auf diesen Bereich auch konzentrieren und verweise im Übrigen dann auf die schriftliche Stellungnahme. Meine Thesen zu diesem Bereich sind erstens, die Reform des Betreuungsrechts wird zu mehr Kontrolle im Bereich der Vermögensverwaltung führen. Nicht nur deshalb ist die Reform aus unserer Sicht dringend notwendig. Zweitens, die Einrichtung einer Vorsorgevollmacht muss niedrigschwellig bleiben. Zugleich muss aber mehr darüber aufgeklärt werden, welche Missbrauchsgefahren bestehen und dass eben Bevollmächtigte praktisch nicht kontrolliert werden. Drittens, die BAXU steht für ein aktives, selbstbestimmtes Älterwerden. Nur ein kleiner Teil älterer Menschen, vielleicht sind es auch eher Situationen als die Menschen selbst, sind das, was man das verletzliche Alter nennt oder was der Professor Gruse gern das verletzliche Alter nennt. Diese Menschen müssen wir, und da schließe ich mich dem Appell von Professor Klee in seiner schriftlichen Stellungnahme an, deutlich besser schützen, auch in der häuslichen Pflegesituation. Freiwillige Prävention, Präventionsangebote sind wichtig, sie reichen aber nicht. Es braucht auch Interventionsmöglichkeiten, wie wir sie im Kinder- und Jugendschutz haben und wie sie sich dort seit Jahrzehnten etabliert haben, mit klaren Zuständigkeiten von Behörden und Gerichten. Wir dürfen nicht länger die Augen davor verschließen, dass es häusliche Gewalt auch gegen ältere Menschen gibt. Damit wird niemand unter Generalverdacht gestellt. Eltern stehen ja auch nicht unter Generalverdacht. Eine Initiative des Deutschen Bundestages, die Empfehlungen des Deutschen Familiengerichtstags, die ja schon 15 Jahre alt sind, umsetzen würde, wäre extrem wünschenswert. Vielen Dank.
Dankeschön. Frau Dr. Mahler, Sie sind dran, bitte.
Herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende.
Sie machen bitte mal noch das Mikro wieder aus. Dankeschön.
Jetzt ist es an.
Jetzt ist es aus. Gut. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Staatssekretär, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Eines sozusagen gleich vorweg, Gewalt gegen Ältere ist ja kein neues Phänomen. Dennoch wird darüber sehr selten gesprochen. Deswegen bin ich froh, dass es hier diese Aussprache heute noch mal gibt. Laut der Definition der WHO ist finanzielle Ausbeutung von Gewalt gegen Ältere mit umfasst. Der finanzielle Missbrauch oder die finanzielle Ausbeutung Älterer in Deutschland ist jedoch deutlich weniger in der Diskussion als andere Arten sozusagen von Gewalt oder auch in anderen Staaten. Speziell aus den USA wurde berichtet, dass ein besonders hoher Anstieg an Fällen finanzieller Ausbeutung während der Pandemie beobachtet wurde. Ähnliches wurde mir auch aus Irland berichtet, deswegen finde ich den Zeitpunkt sehr gut gewählt, eine Studie anzufertigen. Mein Ansatz, sich dem Thema zu nähern, ist der aus der Perspektive der Menschenrechte. Gewalt gegen Ältere ist ein Phänomen, das weltweit zu beobachten ist, und finanzieller Missbrauch ist ein Akt von Gewalt gegen Ältere. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass die finanzielle Ausbeutung auch im menschenrechtlichen Diskurs eine untergeordnete Rolle spielt und es keinen speziellen Artikel bisher dazu gibt. Dies wurde auch in den Diskussionen im Rahmen der offenen Arbeitsgruppe zu den Rechten Älterer der Vereinten Nationen im Jahre 2017 noch mal ganz deutlich, als man sich diesen Aspekten zugewandt hat. Zur finanziellen Ausbeutung gab es die ganz wenigsten Beiträge. Die Diversität der finanziellen Ausbeutung von Betrug bis hin zum Erschleichen von Geschenken ist anekdotisch evident, aber klare Erkenntnisse fehlen immer noch. In vielen Bereichen ist es aber klar, dass Ältere häufig nicht mehr als Rechtsträger gesehen werden und daher kaum ein Unrechtsbewusstsein vorhanden ist. Dennoch lassen Sie mich hier klarstellen, die Würde des Menschen nimmt mit zunehmendem Lebensalter nicht ab. Regelungen müssen in vielen rechtlichen Bereichen geprüft werden, vom Strafrecht bis hin zum Heimrecht. Und auch dem Betreuungsrecht gebe ich in diesem Sinne sozusagen noch mal einen Reformbedarf mit. Insofern ist es aber auch noch mal zu erwähnen, dass sowohl der regionale als auch der internationale Menschenrechtsschutz hier noch nicht ausreichend ist. Wie schon kurz erwähnt, eine universelle Regelung, die sich mit der finanziellen Ausbeutung befasst, ist leider noch nicht existent, da es immer noch keine UN-Konvention zu den Rechten Älterer gibt. Die diesbezüglichen Erörterungen nehmen in der UN Open-Ended Working Group on Aging, das ist die Arbeitsgruppe, die ich zuerst schon genannt habe, finden die statt. Und Deutschland ist hier sehr aktiv. Aus diesem Grunde erlaube ich mir hier aber auch noch mal klarzustellen, dass es bereits regionale Regelungen gibt. Für Europa leider nur eine nicht bindende Regelung, die bisher in Deutschland auch kaum entfaltet ist und überhaupt nicht wahrgenommen wird. Aus meiner Sicht ist es jetzt an der Zeit, sich mit diesem Phänomen sowohl auf der nationalen als auch auf der internationalen Ebene auseinanderzusetzen und darauf hinzuwirken, dass die Regelungslücken speziell bei Gewalt von Älteren geschlossen werden, gegen Ältere geschlossen werden und Anstrengungen unternommen werden, gegen finanzielle Ausbeutung vorzugehen und alle geeigneten Maßnahmen einzuleiten, die es hierzu bedarf. Dies beginnt meines Erachtens bei der Bewusstseinsschaffung, der Einführung von präventiven Maßnahmen, dem Einführen von Beschwerdemechanismen hin zur Stärkung der Rechte Älterer und dem Schließen von Schutzlücken. Das sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Vielen Dank.
Dankeschön. Vielen Dank. Frau Mau, Sie sind dran, bitte.
Ja, danke. Vielen Dank. Ich bin Kriminalbeamtin und arbeite seit 2011 in einem Deliktsfeld, was sich am ehesten unter dem Begriff des finanziellen Missbrauchs subsumieren lässt und insbesondere in der Form von Vorsorgevollmachtsmissbrauch auftritt. Aus dieser Arbeit lassen sich klare Tatmuster, Handlungsweisen, Opferdisposition und Tätertypen erkennen, ebenso aber auch erhebliche Verletzungen der Opfer durch physische und psychische Gewalt, durch Freiheitsberaubung, durch unterlassene Hilfeleistung, Pflegeschäden, Vereinsamung, Verlust familiärer Bindung, Entreißen aus dem sozialen Umfeld, Verbringung ins Ausland, anonyme Begräbnisse bis hin zur Tötung der Opfer und ungeheure finanzielle Schäden. All das ist Teil kriminalpolizeilicher Arbeit, jedoch wird selten ein Opfer so kumuliert getroffen, wie es bei unseren Verfahren passiert. Aber im Unterschied zu anderen Deliktsbereichen konnten wir trotz massivem Bemühen keine wirkliche strafrechtliche Sanktionierung erreichen, obwohl das Unrecht der Tat so offenkundig und so unsäglich war. Opfer, Angehörige, rechtliche Vertreter haben sich hilfesuchend immer wieder an uns gewandt und mussten ein übers andere Mal enttäuscht werden, da unabhängig vom Sachverhalt und hohem persönlichen Engagement der Kollegen die Strafverfahren nur selten eine Folge hatten für die Täter. Von Wiedergutmachung und Schadensersatz war gar keine Rede. Selbst bei vollständiger Rekonstruktion der Geschehnisse und Beweisbarkeit der Handlungen wurden die Verfahren seitens der Staatsanwaltschaft regelmäßig eingestellt. Ursächlich war das Fehlen einer tauglichen Strafnorm, Verfahrenserfordernisse oder unwiderlegbare Angaben der Täter, weil die Opfer nur selten zu befragen waren. Somit schied eine strafrechtliche Relevanz oftmals aus und übrig blieben lediglich zivilrechtliche Streitigkeiten. Infolgedessen konzentrierten wir uns auf die Prävention. Ziel war es, außenstehende Dritte zu gewinnen. Neben Aufklärung und Sensibilisierung wurden eine Webseite aufgebaut, ein Flyer herausgegeben, flankiert von medialen Auftritten und Fachvorträgen, unter anderem mit dem Ergebnis, dass wir immer wieder nach alternativen und wirkungsvollen Schutzmaßnahmen gefragt wurden. Diese konnten wir aufgrund der gesetzlichen Situation jedoch nicht benennen. Daher liefen auch diese Präventionsmaßnahmen letztlich ebenso ins Leere wie die Strafverfolgung und hinterließen bei den Nachfragenden Hilflosigkeit sowie Unverständnis für die scheinbare Inaktivität des Staates. Im Ergebnis kamen wir zu dem Schluss, dass das Phänomen Vorsorgevollmachtsmissbrauch zu wenig beachtet und ohne gesetzliche Änderung nicht beherrschbar scheint. Insofern bestand große Hoffnung auf den Reformprozess des Betreuungsrechts und den zeitgleichen Anfragen der FDP an die Bundesregierung. Die Antworten der Bundesregierung war jedoch zu entnehmen, dass die Probleme in der Anwendung der bestehenden Gesetze offenbar nicht bekannt sind. Der Reformprozess zum Betreuungsrecht mündet in einem Gesetzesentwurf, der den finanziellen Missbrauch sogar noch verschärfen und dazu führen könnte, dass Menschen, die über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, im Alter dennoch auf die Fürsorge des Staates angewiesen sind. Dadurch bestünde gleichzeitig die Gefahr, dass die Reformbemühungen zur Altersvorsorge, welche ja zur Stabilisierung der deutschen Sozialversicherung den Aufbau privaten Vermögens regelrecht fördern, ihr Ziel verfehlen könnten. Und deshalb bin ich dankbar, dass ich heute hier habe Gelegenheit, dazu auch was sagen zu dürfen.
Vielen Dank. Vielen Dank erstmal für Ihre Eingangsstatements. Und wir kommen jetzt zur Frage- und Antwortrunde von 60 Minuten. Ich rufe die Fraktionen nacheinander auf. Es steht Ihnen ein Zeitbudget zur Verfügung, wo Frage und Antwort dieses beinhaltet. Außerdem wäre ich Ihnen dankbar, wenn jede Fragestellerin und Fragesteller maximal zwei Fragen an zwei Sachverständige richtet. Und wir beginnen mit der CDU-CSU-Fraktion und Herr Patzelt hat das Wort.
Dankeschön. Also ich möchte mich erst mal bedanken für Ihre vorbereitenden Statements und für die Einlassung hier. Und Sie erkennen ja auch aus der Anhörung selber heraus, dass es für uns auch ein ernstes und nachvollziehbares Problem ist. Aber es geht eben auf der Schwelle von Selbstbestimmung und Kriminalität. Und das ist sehr sensibel, das ist auch in Ihren Statements herausbekommen. Deshalb konkret meine Frage und ich würde fast sagen, wir sind richtig bedürftig, wir Abgeordneten, auch nach konkreten Vorschlägen aus Ihrer Praxis heraus, aus Ihrer Forschung. Herr Dr. Klump, welche Verbesserungsmöglichkeiten sind aktuell und erkennbar auch durch die Pandemie vielleicht bei Ihnen deutlich geworden? Wo könnten Sie uns einen Tipp geben? Was können Sie uns sagen? Wie könnten die örtlichen Betreuungsvereine gestärkt werden, dass niedrigschwellige Vorsorgevollmachten auch erstellt werden? Das bedarf ja auch immer des Vertrauens der Menschen selber, die da zustimmen. Welche Interventionsmöglichkeiten empfehlen Sie? Sie haben aufs KJKG verwiesen, dass dort auch Möglichkeiten sind. Können Sie das ein bisschen skizzieren? Herr Professor Göringen, welche Möglichkeit sehen Sie, die von Ihnen benannten spezifischen Opferrisiken im vierten Lebensalter vorher besser zu erkennen und zu erfassen, um gezielte Maßnahmen dagegen zu ergreifen? Gibt es Indikatoren dafür, dass jemand, der das beobachtet aus dem Umfeld oder auch aus der staatlichen Fürsorge, aus dem Betreuungswesen, dass da Indikatoren erkennbar sind? Kann der Gesetzgeber vor betrügerischen Handlungen schützen? Menschen, die darauf angewiesen sind, eigentlich vertrauen zu müssen, dann liegt es auch noch am spezifischen Lebensalter. Wie sollten konkrete Aktualisierungen, Anpassungen und Erweiterungen im Informationsangebot zur Vorsorgevollmacht ausgestaltet werden? Sie erwähnen in Ihrer Stellungnahme, dass der Schutz Älterer vor ausbeuterischen Übergriffen Dritter eine Querschnittsaufgabe ist, die sich nicht allein mit rechtlichen Maßnahmen bewältigen lässt. Wen können wir mit ins Boot holen, aus Ihrer Erfahrung heraus?
Und das waren jetzt mehr als zwei gut. Fragen. Und dann würde ich, machen Sie eine nächste Runde. Herr Dr. Klum, bitte.
Ist an, ja. Ja, Sie sprechen die Reform des Betreuungsrechts an. Also erstmal ist es gut, wir lesen heraus, dass die Betreuungsvereine gestärkt werden sollen, dass sie mehr Aufgaben auch übernehmen sollen. Aber dazu brauchen sie natürlich auch mehr Kapazitäten. Im Moment ist es so, dass von den 800 Betreuungsvereinen, die bearbeiten alle ungefähr 800 Fälle. So ist es in den Gutachten, die dem Prozess vorausgegangen sind, zu lesen und haben dafür ungefähr eine halbe hauptamtliche Stelle. Das heißt also, es läuft alles sehr, sehr stark am Anschlag und rein auf ehrenamtlicher Basis. Also das ist wichtig. Ich weiß, dass das sozusagen etwas ist, was nur die Länder realisieren können. Aber in die Richtung mitzuarbeiten, ist, glaube ich, für uns alle wichtig. Und die Betreuungsvereine könnten eben sehr viel stärker eine beratende Aufgabe übernehmen, dass es so eine Art Vereinbarung gibt in diesem Betreuungsverhältnis. Und für diejenigen, die nicht sozusagen die nicht Angehörige sind, soll das ja sogar verpflichtend sein, diese Anbindung, Andockung an die Betreuungsvereine. Wir halten es im Grunde für richtig, dass das für Angehörige nicht verpflichtend ist, aber wir sollten sehr dafür werben, dass dieses Angebot genutzt wird, sodass also im Betreuungsverhältnis eine sehr viel engere Anbindung an die Betreuungsvereine stattfindet. Und dann schlagen wir eigentlich vor, und da gehe ich in die gleiche Richtung wie Frau Mau, dass nach der Reform des Betreuungsrechts noch mal genau unter die Lupe genommen wird, inwieweit die Regelungen für die Vorsorgevollmacht nicht ein Stück weit angepasst werden können. Also dass man auch in so eine Richtung geht, dass man zum Beispiel die Betreuungsvereine auch beauftragt, auch beratend für in diesem Verhältnis zwischen Bevollmächtigten und Vorsorge Vollmachtgeber eben aktiv zu werden. Also das wären Lösungen, die wir uns vorstellen können.
Dankeschön. Herr Professor Görgen, bitte.
Wir haben es, glaube ich, in dem Bereich, über den wir heute sprechen, mit einer ziemlich speziellen Konstellation zu tun. Wir haben es mit hochaltrigen Opfern zu tun. Und man kann im Bereich der Kriminalprävention kann man sagen, prinzipiell ist natürlich Information, Wissen, Aufklärung ist etwas, was schützt vor Opferwerdung. Das hat, und das gilt auch hier, das hat aber seine Grenzen. Denn wir haben es mit, denn die Menschen, die von den Tätern, über die wir sprechen, und das ist in dem Fall ganz egal, ob das Fremde sind oder ob das Menschen sind, die aus dem persönlichen Nahraum oder aus einer Vertrauensposition kommen, greifen Personen an, die in ihren Alltagskompetenzen, in ihren Fähigkeiten, sich zu informieren, rational zu entscheiden, in ihren Fähigkeiten, sich gegen so etwas zur Wehr zu setzen, eingeschränkt sind. Insofern funktioniert Prävention alleine über Wissen und Aufklärung in dem Phänomenbereich nur begrenzt funktionieren. Das heißt, wir brauchen andere unterstützende Maßnahmen, das können auf der einen Seite natürlich sind da auch gesetzgeberische Dinge, die eine Rolle spielen. Wir haben ja im vergangenen Jahr oder im vergangenen und vorvergangenen Jahr mit Unterstützung durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz eine kleine Pilotstudie zu Vermögensdelikten in Betreuungsverhältnissen gemacht und haben aufgrund dieser Studien auch einige Empfehlungen, die auch in Richtung Gesetzesreformen halt gehen, gemacht. Also haben zum Beispiel gesagt, die Eignung von Betreuern, die wird bislang nur bei Beginn einer Betreuung halt überprüft. Das kann nicht sein, dass so etwas dann, dass Dinge, die eine strafrechtliche Belastung betreffen, dass Dinge, die persönliche Lebensverhältnisse, Verschuldung und Ähnliches betreffen, dass die nicht dass die nur einmal zu Beginn und dann möglicherweise über Jahrzehnte hinweg nicht mehr überprüft werden. Wir haben uns dafür ausgesprochen, dass für bestimmte sensible Prozesse, die im Bereich von Betreuungen auftreten können, ein Vier-Augen-Prinzip eingeführt wird, verpflichtend. Das betrifft den Bereich der sogenannten Vermögensaufstellung. Das wird aber auch etwa solche Vorgänge wie Wohnungsauflösungen, also Auflösungen von Haushalten betreffen. Wir haben uns dafür ausgesprochen, dass ein regelmäßiger und auch rechtlich verankerter Austausch zwischen einschlägigen Akteuren im Bereich der rechtlichen Betreuung, das betrifft Betreuungsgerichte, Betreuungsbehörden, Betreuungsvereine, die da auch eine wichtige Rolle haben, betrifft aber im Prinzip auch Polizei und Staatsanwaltschaft, etabliert wird. Und wir haben uns schließlich auch dafür ausgesprochen, dass eine den Aufgaben, auch den Kontrollaufgaben und Anforderungen entsprechende Ressourcenausstattung der Betreuungsgerichtsbarkeit sichergestellt wird. Wenn wir an den Bereich der Vorsorgevollmachten denken, Frau Mauer hat es ja insbesondere schon angesprochen, da haben wir es im Augenblick ja noch mit einem ganz unregulierten oder unterregulierten Bereich halt zu tun, was auch verständlich ist und auch seine guten und wünschenswerten Seiten hat. Dennoch gibt es auch dort Dinge, an die man denken könnte. Es wurde schon von der Kollegin auch in der schriftlichen Stellungnahme angesprochen, etwa die Frage einer verpflichtenden Registrierung von Vorsorgevollmachten, was wir bisher als Möglichkeit haben, aber eben nicht als etwas, was generell bindend wäre. Letzter Punkt, den ich noch ansprechen würde. Ich hatte in meinem kurzen Statement eben gesagt, wir haben es mit sehr verletzlichen Opfern zu tun. Und wir brauchen zum Schutz dieser Opfer so etwas wie Menschen, die eine gewisse Wächterfunktion oder Funktion von Menschen, die ja schützend ihre Hand über jemanden halten können, gewissermaßen, ohne das jetzt paternalisierend hoffentlich wirken lassen zu wollen, die das können. Und da können zum Beispiel bei bestimmten Formen von Delikten können etwa Mitarbeiterinnen von Banken, die verdächtige Bewegungen, Prozesse beobachten, können durchaus eine solche schützende Funktion haben. Die müssen natürlich dafür dann ihrerseits sensibilisiert, dafür geschult sein. Und da muss auch die Bank dahinter stehen, dass dann eventuell in solche Geschäftsprozesse dann auch schützend, helfend eingegriffen wird.
Vielen Dank. Eine kurze Frage, Herr Patzelt, noch eine Minute haben Sie noch.
Ja, einen hatte ich mir noch bei Frau Mau notiert. Frau Mau, Dr. Mahler, entschuldigen Sie. Haben Sie konkrete Vorschläge für Regelungen, wenn wir Hilfestellungen und Konzepte für ältere Menschen erstellen, wenn diese einsam und isoliert leben? Haben Sie da eine Idee, wie man hineinkommen könnte?
Frau Dr. Mahler, eine kurze Antwort, bitte.
Sonst eine nachher. Ganz kurze Antwort, und zwar, ich denke, dass man hier schon im Bereich der aufsuchenden Hilfen wahrscheinlich am ehesten tätig werden kann, indem man eben das nutzt, dass man die Personen dort aufsucht, wo sie sind. Allerdings ist natürlich schwierig auszuloten, wer von den Personen dann wirklich diese Hilfestellung braucht. Allerdings würde ich Herrn Görgen da auch recht geben, Prävention ist in diesem Bereich sicher sehr sinnvoll durch die Aufsuchung, aber wahrscheinlich muss man auch noch deutlich früher ansetzen. Und ich glaube, dafür ist eben auch eine offene Diskussion darüber sehr nützlich, dass dieses Thema auch enttabuisiert wird, weil keiner will sozusagen zum Schluss dastehen und sagen, ich bin sozusagen betrogen worden.
Vielen Dank. Wir kommen zur Fragerunde der AfD-Fraktion. Und wer macht das? Herr Reichert, bitte.
Ja, zunächst mal vielen Dank für die Eingangsstatements. Ich denke, das Thema ist wichtig, das ist hier schon gesagt worden. Der Antrag ist sicherlich auch sinnvoll, auch aus unserer Sicht. Er greift ein bisschen kurz, weil er sich, das wurde aber auch schon gesagt, nur auf finanzielle Gesichtspunkte bezieht. Aber zunächst meine Fragen, zunächst an Sie, Herr Klump. Ich habe zwei Fragen. Gibt es eigentlich aus Ihrer Sicht jetzt wirklich hinreichend Aufklärungskampagnen, die sich eben speziell an Senioren in diesem speziellen Bereich der Kriminalität richten? Sind diese, wenn sie von staatlichen Stellen kommen, auch, sage ich mal, der Zielgruppe entsprechend? Oder sehen Sie da irgendwo Kritik? Meine zweite Frage, Sie haben sich ja hinsichtlich der Notwendigkeit schärferer strafrechtlicher Vorschriften zunächst mal zurückhaltend geäußert, haben gesagt, die wären nicht zwingend erforderlich. Würden Sie es aber für gegebenenfalls wünschenswert halten, dass es solche gibt, sofern sich zum Beispiel im Rahmen einer umfassenden Studie, wie sie ja hier angestrebt wird, hier ein klares Bild ergibt, wo man sagen könnte, ja, hier wäre gegebenenfalls schon eine Verschärfung des Strafrechts erforderlich. Meine nächsten beiden Fragen, die ich ja noch habe, gehen an Frau Mauder. Da habe ich zunächst die Frage in ihrer Stellungnahme auf Seite 25, 26. Sprechen Sie von einer einheitlichen Erfassung und einer zentralen Anlaufstelle für Betroffene? Ich sag mal, wie ist da Ihre grundsätzliche Idee? Wie soll das ausgestaltet werden? Was haben Sie da für Vorstellungen? Und daran auch so ein bisschen anschließend, sind aus Ihrem polizeilichen Bereich, sei es nun in Ihrer Dienststelle, in Ihrem Bundesland oder auch auf Bundesebene Pläne bekannt, nach denen Strukturen, Referate oder Ähnliches geschaffen werden sollen, die dieses Problem, über das wir hier heute reden, in den Fokus rücken? Beziehungsweise gibt es hier vielleicht auch Erfahrungswerte, die Sie kennen aus anderen Ländern? Und zum Abschluss noch, können Sie sagen, aus welchem Bereich die Täter dieser Kriminalitätsform stammen? Sind diese anhand bestimmter sozialen Milieus oder Ähnlichem festzumachen? Gibt es vielleicht hier auch schon organisierte Kriminalität, die sich in diesem Bereich betätigt? Das wären meine Fragen. Vielen Dank.
Dankeschön. Herr Dr. Klump, bitte.
Ja, also ob die Kampagnen ausreichend sind, also man kann immer mehr machen noch. Ich glaube, dass schon einiges passiert, also vor allem auf der kommunalen Ebene. Ich war gestern in Hamm und da habe ich im Westfälischen Anzeiger so in der Lokalzeitung. Ich glaube, dass das auch ein guter Ort ist, solche Dinge anzusprechen. Da ging es um Wohnungseinbruch. Also ich glaube, es passiert sehr, sehr viel auf lokaler Ebene, vor allem durch die Polizei, die dann vor Ort entsprechende Angebote macht. Also ich kriege sogar mit, dass die Polizei sozusagen anbietet, ich weiß nicht, ob das überall so ist, Frau Mau, das wissen Sie besser als ich, dass man sozusagen nach Hause kommt und so ein bisschen Schwachstellen an Wohnungen, Haus überprüft. Das scheint sogar ein kostenloses Angebot zu sein, also das finde ich ganz toll. Der Zielgruppe entsprechend, also ich glaube, man muss mehrere Leute adressieren, die Älteren selbst, also die Hochaltrigen, über die wir ja sprechen, die verletzliche Gruppe, aber auch deren Angehörige. So hatte ich gestern in Köln große Plakate gesehen, wo es um das Thema falsche Polizisten geht und wo die sich sozusagen ganz klar adressierten an die etwas jüngere Generation, wo dann schützen sie ihre Angehörigen. Auf den ersten Moment ist mir das natürlich auch ein bisschen paternalistisch, aber auf den zweiten Moment gedacht, welche Zielgruppe wird hier erreicht, denke ich, das ist sinnvoll. Aber klar, man kann weitergehen. Ich glaube, dieses Thema mit der Wächterfunktion, das könnten natürlich vor Ort auch sehr stark Seniorenorganisationen, Seniorenvertretungen übernehmen. Also da die Strukturen auf der Kommune, auf der kommunalen Ebene nochmal zu stärken, das wäre sehr, sehr wertvoll. Ja, natürlich, wenn die Forschung uns neue Erkenntnisse bringt über die Notwendigkeit, auch auf strafrechtlicher Ebene sozusagen mehr zu tun, dann werden wir uns dem sicherlich auch anschließen. Aber dieser Bereich ist einfach viel zu unerforscht. Und der Professor Klee hat ja in seiner schriftlichen Stellungnahme zu Recht darauf hingewiesen, wie schwer das Feld zu erforschen ist, der Kriminalität innerhalb des eigenen Vertrauensbereichs, des häuslichen Bereichs insbesondere. Also das wird eine große Aufgabe für die Forschung werden. Aber ich glaube, es wäre wichtig, da ein bisschen weiterzukommen. Danke.
Dankeschön. Frau Mau, bitte.
Ja, das ist genau der Punkt, warum wir eine einheitliche Erfassung an anderen Stelle wollen. Erstens ist sie sehr niedrigschwellig und die meisten Bürger, die anrufen, rufen mittlerweile bei uns, weil wir so gut vernetzt sind und in die Heime gehen, in die Leute ansprechen. Wir haben eine sehr große Seniorenabteilung bei uns, die sich nur mit dieser Prävention beschäftigt und die wird natürlich an erster Linie angerufen. Sowas wünschen wir uns bundesweit und insofern wäre eine zentrale Hotline, so wie man das von der häuslichen Gewalt kennt, die auch relativ leicht und eingängig und wählbar ist. Es dürfen keine 20 Ziffern sein. Wir haben eine Klientel, die das eben nicht mehr hinkriegt. Das wäre wünschenswert, zumal das ja vor allen Dingen in erster Linie erstmal überhaupt eine Erhebung macht, was an Bedarf da ist. Also wenn wir es schon sonst nicht hinkriegen, dann wäre das schon mal eins. Das ist der erste Punkt zu diesen Wünschen. Das ist das, was wir damit meinen. Wir müssen natürlich den Gesetzgeber auch auffordern, wenn Handlungsbedarf nicht nur aus unserem sehr separaten Blickwinkel betrachtet wird, sondern eben wir auch feststellen können und belegen können, dass es den Bedarf gibt. Insofern, die Pläne zu Strukturen und so weiter, mir sind keine bekannt, um das so deutlich zu sagen. Das Problem ist auch bei uns natürlich immer gemessen an Fallaufkommen und das Fallaufkommen ist einfach zu niedrig. Wobei wir auf unserer Dienststelle und auch dem, was mir als Reflexion auf mediale Auftritte dann immer im Telefon aus dem Bund an mich herangetragen wird, ich bin der festen Überzeugung und auch die Kollegen, dass das Delikt viel, viel größer ist und viel breiter ist. Und insofern wären wir gut beraten, dort Strukturen zu machen, die gibt es aber noch nicht. Und was die Täterschaft angeht, es ist tatsächlich so, unsere Täter sind anders als in vielen anderen Bereichen eher weiblich und eher im mittleren Alter. Das ist ja nicht unbedingt die klassische Klientel, das wissen Sie selber auch. Das ist naturgemäß der Situation gebunden. Das sind in aller Linie, erster Linie Angehörige, Pflegekräfte, Pflegeangehörige, pflegende Angehörige. Und wir haben auch schon Täter, die gezielt das suchen. Wir wissen auch schon, dass es Täter gibt, die ganz strukturiert vorgeht. Wir sind sogar der Meinung, dass es auch schon, ich will nicht sagen, okay, das ist ein belegter Begriff, so weit sind wir noch nicht. Aber ich würde jetzt mal ganz schlicht sagen, und ich nehme an, Herr Professor Gaugen, Sie werden mir zustimmen, bei der Tätersituation oder bei der Situation, die wir haben, eine riesengroße Tatbeute, ein ganz leichtes Opfer, ein ganz kleines Entdeckungsrisiko, im Prinzip keine strafrechtliche Sanktionierung, da ist es eigentlich eine Milchmädchenrechnung, nicht zu glauben, dass es dort keine Straftaten gibt und dass sich auch irgendwann organisierte Banden auf das stürzen werden. Die gründen dann Heime und die werden in diesen Heimen das dann ja ganz legal. Und das ist mein letzter Punkt bei all diesen Präventionsdiskussionen. Sie dürfen nicht vergessen, diese Frage haben wir immer versucht. Wenn wir strafrechtlich nicht vorkommen, versuchen wir Prävention zu machen. Aber die Frage am Ende des Tages lautet immer, was kann ich tun jetzt, wo ich mir einen Kopf mache, wo ich noch da bin? Wie kann ich mich vor solchem Missbrauch schützen? Und dafür gibt es keinen Schutz, weil sie so niedrigschwellig sind. Nicht unbedingt, weil sie niedrigschwellig sind, sondern weil sie formlos sind.
Vielen Dank. Wir kommen damit zur Fragerunde der SPD-Fraktion und Frau Breimeyer hat das Wort.
Ja, vielen Dank und vielen Dank an alle Sachverständigen A, für die schriftlichen Einlassungen und aber auch jetzt heute noch mal für die mündlichen Statements. Ich hätte eine Frage an den Herrn Dr. Klump und dann noch eine Frage an die Frau Dr. Mader. Herr Dr. Klump, eine Reihe von Sachverständigen hat die Abhängigkeit der älteren Menschen als Risiko, die Abhängigkeit der älteren Menschen als Risikofaktor identifiziert. Und Sie machen diesen in Ihrer Stellungnahme auch für die Misshandlung und Vernachlässigung älterer Menschen aus. Und als Abhilfe schlagen Sie Beratungs- und Entlastungsangebote für pflegende Angehörige vor. Haben Sie Vorschläge, Ideen, wie die praktisch aussehen könnten? Und Frau Dr. Mader, Sie in den völkerrechtlichen Verträgen im interamerikanischen und im afrikanischen Menschenrechtssystem befinden sich ja Regelungen gegen die finanzielle Ausbeutung älterer Menschen. Besteht hier ein gesellschaftlicher Unterschied in der Stellung der Älteren oder der Wertschätzung der Älteren im Verhältnis zu den europäischen Staaten?
Vielen Dank. Damit hat Herr Dr. Klump das Wort.
Ja, also zur ersten Frage. Ja, also wir sehen eben diese Abhängigkeitssituationen, vor allem dann, wenn Pflegebedürftigkeit in einem relevanten Maß eintritt, wenn kognitive Veränderungen, Demenzerkrankungen insbesondere eintreten. Und wir glauben einfach, dass da eine gewisse Verletzlichkeit eintritt. Und die Pflegesituation ist da natürlich einfach eine sehr problematische, weil es eben, wie wir wissen, wie wir alle wissen, sehr schnell auch zu Überlastungssituationen kommt. Und deshalb wäre eben so ein Ausbau an Beratungssituationen sehr wichtig. Wir glauben, dass das auf kommunaler Ebene angesiedelt sein sollte. also mit den vorhandenen Strukturen möglichst. Und wichtig wären aus unserer Sicht mehr zugehende Angebote, also sozusagen in den Niederlanden gibt es das Konzept der präventiven Hausbesuche. Die muss man wahrnehmen, bevor man Leistungen, ich weiß nicht genau, ob das vergleichbar ist mit der Pflegeversicherung, aber bevor man soziale Leistungen in Anspruch nimmt. Das heißt, da wird ein Zugang geschaffen, da wird eine Tür geöffnet. Wir halten das für ein sehr, sehr gutes Konzept. Das entspricht ja auch so ein bisschen der Idee der präventiven Hausbesuche. Also in diese Richtung sollte das gehen. Und ansonsten gibt es auch dazu, verweise ich ein bisschen auf den Professor Görgen, schon auch sozusagen Testungen von Beratungssituationen, die da ganz wichtig sind. Ich wollte nur ganz am Ende noch mal darauf hinweisen, also mir wäre schon wichtig, noch einen Schritt weiter zu denken, auch an Interventionsmöglichkeiten, also weil nicht immer helfen diese freiwilligen Angebote. Danke.
Dankeschön. Frau Dr. Mahler, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich habe sozusagen auf das interamerikanische System verwiesen, weil dort gibt es die erste wirklich bindende Konvention zu den Rechten Älterer. Und die haben sich ganz ähnlich, wie ich es Ihnen auch in der Stellungnahme ausgeführt habe, damit auseinandergesetzt, dass die Staaten eben noch deutlich mehr präventive Maßnahmen ergreifen müssen und deutlich mehr Sensibilisierung innerhalb der Staaten herbeiführen müssen und eben auch nationale Rechte dahingehend erlassen. Wenn wir uns jetzt sozusagen das nicht bindende Dokument des Europarates ansehen, sind dort ganz ähnliche Forderungen drin. Insofern würde ich sagen, dass das gesellschaftliche Ansehen der Älteren keinen großen Unterschied macht, weil man muss sich ja noch mal vergegenwärtigen, dass sozusagen die ältere Bevölkerung, auch die hochaltrige Bevölkerung in allen Teilen der Erde im Moment die am stärksten wachsende Gruppe einfach ist. Man glaubt es immer nicht so, aber es ist mittlerweile so weit und es ist noch nicht ganz durchgedrungen zu allen, dass es wirklich in allen Erdteilen mittlerweile so ist. Aber was man eben noch mal sieht, ist, dass eben das interamerikanische System, die Südamerikaner sich speziell auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, wir brauchen etwas Bindendes, was uns alle vereint, woran wir uns orientieren können, um eine nationale Ausrichtung hinzukriegen. Das fehlt den Europäern. Der Europarat konnte sich darauf nicht einigen. Und insofern hoffen wir einfach, dass es auch bei den Vereinten Nationen weitergeht und wir zu einer Konvention kommen, sodass wir hier die Rechte der Älteren noch mal stärken können. Also ich würde sagen, gesellschaftlich ist kein großer Unterschied im Ansehen. Was wir teilweise sozusagen in manchen der europäischen Staaten durchaus beobachten, was jetzt nicht wirklich für Deutschland gilt, ist, dass das Ansehen der Älteren deutlich gesunken ist. Das haben wir auch während der Pandemie gesehen. Es gab sehr viele negative Äußerungen, sozusagen Ageism gegen Ältere, wo eben auch das Thema finanzieller Wohlstand der Älteren nochmal kategorisiert wurde und hier auch von einer Solidarität gefordert wurde, dass die Älteren etwas von ihrem Vermögen abgeben. Also das ist schon eine Situation, die ich nicht sehr befürworten würde. Vielen Dank.
Dankeschön. Noch eine kurze Frage, Frau Breimeier.
Dann hätte ich noch eine an den Herrn Dr. Klump. Sie sehen für die Risiken für Ältere aus dem persönlichen Umfeld erheblichen Forschungsbedarf, sowohl was Eigentums-, aber auch was Vermögensdelikte betrifft. Welche Fragestellungen wären hier für Sie von konkreter Bedeutung?
Dankeschön. Herr Dr. Klump, Sie haben das Wort und den Blick auf die Uhr, bitte.
Ja, also ich bin ja kein Experte, was solche Forschungen angeht. Also da ist der Kriminologe Herr Görgen sicherlich bewandter. Und einige Vorschläge sind gemacht worden in diesen Stellungnahmen, also von Herrn Görgen, von Herrn Klee. Ich finde das sehr überzeugend. Also wie kriegt man sozusagen Dunkelfeldforschung hin in dem Bereich? Weil das darum kann es ja letztlich nur gehen, weil diese Taten ja ganz selten zur Anzeige kommen. Ja, welche Fragestellungen? Also da muss ich passen, da bin ich wirklich nicht genug Experte dafür, bevor ich was Dummes sage, aus Sicht von Herrn Görgen.
Dankeschön. Noch gleich die Frage an Herrn Görgen.
Ja, genau, wenn
20 Sekunden ist natürlich eine große Herausforderung.
Okay. Ja, angesprochen im Antrag der FDP sind Auswirkungen solcher Taten. Das ist sicher ganz wichtig. Ich würde den Punkt, den Frau Mau auch eben noch mal angesprochen hat, nämlich Tatgelegenheiten, Tatgelegenheitsstrukturen. Was sind so die Risiken? Was ist das, was solche Taten überhaupt ermöglicht, was die überhaupt zulässt? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir wissen natürlich eigentlich auch über Ausdehnung, Verbreitung, über die quantitative Erstreckung sehr wenig. wenig vorbei. Das hat Herr Klee auch in seiner Stellungnahme ja wieder angemerkt. Das ist in dem Bereich auch wirklich ein sehr, sehr schwieriges Feld, weil wir da mit den klassischen Methoden der Dunkelfeldforschung kaum arbeiten können und weil die polizeiliche Kriminalstatistik darüber eben auch sehr wenig bzw. im Augenblick noch gar nichts aussagt. Danke.
Vielen Dank. Wir kommen zur Fragerunde der FDP-Fraktion und Herr Agelidis, bitte.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlichen Dank auch an Sie alle für die Einlassung und für die Stellungnahmen. Ich will gleich zur Frage kommen, weil die Zeit begrenzt ist. Sehr geehrte Frau Mauer, können Sie bitte einen typischen Fall von Missbrauch von Vorsorgevollmachten beschreiben, aus Ihrer beruflichen Erfahrung heraus? Dann zweitens, wie beurteilen Sie eigentlich die aktuellen rechtlichen bzw. gesetzlichen Möglichkeiten, auch unter Berücksichtigung der geplanten Reform, um möglichen Missbrauch hier von Vorsorgevollmachten zu bekennen? Und was müsste man gesetzlich festlegen, damit eine strafrechtliche Verfolgung überhaupt beim Missbrauch möglich wird? Und warum, und das hängt ja damit zusammen, greifen eigentlich die Straftatbestände wie Betrug, Diebstahl, Nötigung, Erpressung oder Untreue in genau diesem Fall nicht? Weil das führt ja im Endeffekt genau dazu, dass selten die Taten zur Anzeige kommen, wie gesagt worden ist oder wie Sie auch gesagt worden sind, eigentlich, dass das Entdeckung und vor allem das Strafrisiko eigentlich nahe Null ist. Und letzte Frage. Sie befassen sich ja beim LKH Berlin als einzige Fachdienststelle spezialisiert mit dem sogenannten Missbrauch von Vorsorgevollmachten. Können Sie für eine mögliche Einschätzung der Größe des Problems Zahlen aus Ihrem Ressort darstellen? Danke.
Das waren auch mehr als zwei Fragen. Frau Mau, Sie haben das Wort.
Ja, ich gebe mir Mühe, es wird ja auch knapp. Ganz vorneweg, ich erlaube mir tatsächlich noch mal darauf hinzuweisen, dass hoffentlich ganz doll klar ist, dass es einen gravierenden Unterschied zwischen rechtlicher Betreuung und privater Bevollmächtigung gibt. Das ist den meisten nicht so bewusst. Ein rechtlicher Betreuer kriegt seine Befugnisse vom Betreuungsgericht, gesetzlich normiert sind seine Pflichten und er wird kontrolliert vom Gericht. Ein Bevollmächtigter bekommt seine Befugnisse von seinem Vollmachtgeber, er wird nur von diesem kontrolliert und er kriegt auch von diesem im Zweifel dann nur die Pflichten benannt und von niemand anders. Und die sind noch nicht mal vorgeschrieben, wie die auszusehen haben, in welcher Form zumindest. Zum typischen Fall, stellen Sie sich vor, eine 80-jährige Frau, wir haben nur noch hochaltrige Betroffene, die anderen werden nicht angezeigt, wird in ein Heim eingeliefert, weil der Sohn mittlerweile auch schon in die Rente geht und er glaubt, sie dort gut versorgt. Sie ist sehbehindert, bettlägerig, hat ein Barvermögen von 600.000 Euro. Weil sie dort gut versorgt ist und keine weiteren Bedürfnisse hat, gibt es auch keine Notwendigkeit, irgendeine weitere Betreuung zu regulieren. Dann kommt plötzlich eine Frau, bekommt eine notarielle Generalvollmacht. Sie gibt sich aus als langjährige Bekannte. Tatsächlich ist sie aber nur eine Nachbarin, das ist auch die Tochter einer Nachbarin. Und sie bekommt die notarielle Vollmacht und sie braucht sie auch erstmal nicht. Der Hinweis kommt zu uns von der Bank, so viel aber auch zu den Wächtern. Die können uns nur Hinweise geben. Die Bank ist nämlich auch über die Situation der alten Dame bewusst und hat Barverfügung und Überweisung auf den Konten festgestellt, die völlig atypisch waren und überhaupt nicht mehr im Zusammenhang waren mit dem, was vorher passiert ist. Wir gehen aufgrund unserer Spezialisierung mittlerweile dem sofort nach. Hier muss man schon mal das erste und wichtigste Kriterium für die Frage, warum die Gesetze nicht greifen, weil diese Gesetze alle verlangen, dass wir eine Schädigung haben und eine Schädigung haben wir nicht, wenn das Opfer zubilligt. Und mit einer Vollmacht handelt jemand mit Willen. Zumindest ist das die gesetzliche Lage. Wir haben das also, wie gesagt, weil wir die Tatmuster kennen, wir haben die rechtliche Betreuung angeregt und jetzt kommt der Punkt, warum wir eigentlich so traurig sind über den neuen Entwurf. Nach dem bisherig geltenden Recht hat die Betreuungsgerichterin in diesem Fall auf die objektiven Kriterien abgestellt, dass eine vollständige Entreicherung nicht der Sinn und Zweck und auch nicht im Wohle und im Interesse der alten Dame liegen könnte. Die Vollmachtnehmerin hat natürlich dagegen opponiert und hat gesagt, na Moment doch mal, ich bin doch da, es gibt gar keinen Bedarf. Erster Punkt, also die Erforderlichkeit bestritten, die auch zwingend Voraussetzung ist für eine rechtliche Betreuung. Und zweitens hat sie gesagt, und im Übrigen wollte die alte Dame, dass ich Betreuerin werde. Das Gericht ist dem nicht gefolgt, weil sie gesagt haben, also wer vollständig das Geld wegnimmt, dann kann die alte Dame nicht versorgt werden, das kann nicht im Interesse sein. Und hat dann die rechtliche Betreuerin eingesetzt. Bevor die uns dann den Schaden benennen konnte, ist die alte Dame verstorben. Damit endet automatisch die Betreuerin. Wir hatten keinen Ansprechpartner mehr. Ich kann ja mit der alten Dame nicht mehr rechtswirksam Ermittlungen nehmen. Eher Erben sind dann die Nächsten, die wir ansprechen. Das waren in dem Fall aber die Vollmachtnehmerin. So viel zu dem Fall. Wenn es ein rechtlicher Betreuer gewesen wäre, und das muss man so deutlich sagen, und das merkt man auch den Antworten an, wäre die Sache ganz einfach gewesen. Der hat gesetzlich normierte Pflichten, er ist kontrolliert und wir können ihn daran messen und dann hätten wir die Untreue klar belegen können. Dabei gibt es überhaupt keine großen Diskussionen. Deswegen ist auch wahrscheinlich die Haltung immer so, es ist doch eigentlich alles geregelt. Nach dem neuen Gesetzesentwurf, der jetzt gerade diskutiert wird, sind diese objektiven Kriterien auch nicht mehr anzulegen. Das heißt, die Betreuungsrichterin hätte gar nicht mehr zugreifen können. Sie hätte jetzt konkrete Anhaltspunkte benötigt und jetzt kommt es, dass dieser Vollmachtnehmerin nicht entsprechend der Vereinbarung und dem Interesse des Vollmachtgebers handelt. Ja, jetzt frage ich ganz deutlich, was sind denn dann die entsprechende Vereinbarung, wenn die mündlich war und keiner kann sie prüfen? Die alte Dame wohlgemerkt ist nicht mehr zu fragen. Wir kennen die Vereinbarung nicht. Der Vollmachtnehmer beruft sich weiterhin auf diese Vereinbarung. Und das Interesse ist eben noch mal was anderes als das Wohl. Und diese Wohlschranke, ich verstehe, warum die gesenkt wird, aber sie geht eben dann zulasten all der anderen. Und hier ist also auch mal ganz klar zu fragen, der Kontrollbetreuer, der dann vermutlich eingesetzt werden würde, was prüft er? Jetzt muss er die alte Dame im Grunde prüfen, ist sie getäuscht worden? Ja, worüber? Wie soll er das herausbekommen? Ist ihr etwas weggenommen oder hat sie, wie das die Vollmachtnehmerin behauptet, einfach einem anderen gegeben oder sie weiß es nicht? Eine Untreue greift schon gar nicht, wenn wir keine Vermögensbetreuungspflicht haben und wenn die Vollmacht wie ein Blankoscheck alles erlaubt, ohne dass es eingespezifiziert ist. Das heißt, die Vollmachtnehmerin beruft sich auf den Wunsch und den Wollen, dem kann der Staatsanwalt nichts entgegensetzen. Das ist einfach, und selbst wenn er das könnte, dann bleibt der Vorsatz, der ist nicht gegeben, weil sie sich ja im Glauben wähnte, rechtmäßig zu handeln. Und das Letzte zu den Zahlen. Ich kann nur für Berlin und nur für unsere Dienststelle sprechen. Sie müssen denken, es gibt mindestens noch 15 weitere Dienststellen, die sich auch mit finanziellem Missbrauch befassen. Aber in unserer Dienststelle haben wir im Jahr zwischen 50 bis 80 Verfahren. Das ist die oberste Spitze des Eisberges, meiner Meinung nach die Taten, wo der Täter sich einfach nicht so geschickt angestellt hat, dass es überhaupt offenkundig wurde. Und wir haben einen Schaden, der Bereich, der liegt im Schnitt, 2015 lag er im oberen fünfstelligen Bereich, jetzt sind wir schon im unteren sechsstelligen Bereich und das sind, wie gesagt, die Durchschnittstaten. Viele werden relativ schnell erkannt, da sind es dann bei 1000, aber wir haben ganz viele im Millionenbereich.
Vielen Dank. Die 30 Sekunden sind geschenkt, Herr Agelides.
Ich habe eine kurze Frage
an Sie. Machen bitte.
30 Sekunden sozusagen.
Mikro. Mikro.
Also ich habe etwas, was tatsächlich in 20 Sekunden noch abgearbeitet werden kann, und zwar an alle Sachverständigen hier. Aus Ihrer Sicht, wer von Ihnen würde eine zumindest eine Studie, diesen Umfang des Missbrauchs bei älteren Menschen, also wer würde die befürworten, einfach nur Hand hoch. Wer würde so eine Studie mindestens befürworten? Danke.
Alle Sachverständigen haben die Hand gehoben fürs Protokoll. Ne? Das ist ja ganz wichtig. Damit sind wir mit der Fragerunde der FDP-Fraktion zu Ende und kommen zur Fraktion Die Linke. Und da ist Frau Werner zugeschaltet. Frau Werner, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank.
Also Sie sind nicht zu verstehen hier. Ganz abgehackt. Sind Sie in einem Funkloch? Nee, wir verstehen nichts. Wir verstehen leider nichts. Haben Sie die Möglichkeit, an ein Festnetz zu gehen? Gut, wir würden jetzt die Grünen erstmal nehmen und dann nochmal die Fraktion Die Linke, ja? So, dann machen wir die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Schulz-Asche.
Ja, herzlichen Dank schon mal an alle Expertinnen und Experten, die hier berichtet haben. Es war wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe, muss mich ja beschränken mit den Fragen. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Klum nochmal von der BAXO, und zwar auf die Beratungsinformationsangebote. Sehen Sie da Lücken in der kommunalen Daseinsvorsorge? Sie haben das ja vorhin so angedeutet. Und wie sollten Ihrer Ansicht nach alters- und altenfreundliche Strukturen ausgestaltet sein? Dann habe ich eine Frage an Herrn Dr. Klum und Herrn Dr. Friedersdorf, nämlich ob die kognitiven und körperlichen Einschränkungen bei dem Vorschlag der FDP ausreichend adressiert werden. Und die zweite Frage an Herrn Dr. Friedersdorf wäre dann, welche konkreten Angebote schon auf kommunaler Ebene gibt, zum Beispiel der Volkssolidarität selbst, um präventiv gegen vorzugehen. Haben Sie da Beispiele aus der Praxis und welche Menschen werden davon erreicht und welche erreichen auch Sie dann nicht?
Dankeschön, Herr Dr. Klum, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also gern hake ich da noch mal nach oder beziehe ich mich noch mal auf das, was ich vorhin angerissen habe. Also der 7. Altenbericht der Bundesregierung, den Sie alle ja kennen, wahrgenommen haben und der Ihnen vorgestellt wurde von Professor Kruse, erfordert ja verbindlichere Strukturen der Altenpolitik auf kommunaler Ebene. Das ist für uns eigentlich eine ganz entscheidende Forderung mit Blick auf die demografische Entwicklung und die auch, was unser Vorsitzender Herr Müntefering oft sagt, wenn es um den demografischen Wandel geht, die Älteren sind die Hälfte der Lösung. Die Älteren selbst. Und deshalb braucht es diese Strukturen, es braucht mehr Verbindlichkeit in der kommunalen Seniorenpolitik, einschließlich der Altenhilfe, allerdings eher bezogen auch auf eine Aktivierung, auf viel Mitarbeit und Mitbestimmung auch älterer Menschen auf kommunaler Ebene. Also wir unterstützen diese Forderung ganz klar aus dem 7. Altenbericht. Und wir sehen darin eben auch einen Schlüssel für einen besseren Schutz des verletzlichen Alters. Also Herr Friedersdorf hat das ja ganz am Anfang auch schon angesprochen. Das ist eine Arbeit, die von Stellen wie der Volkssolidarität vor Ort übernommen werden kann, von vielen anderen Seniorenorganisationen vor Ort auch. Also das scheint mir ganz wichtig zu sein. Zu der zweiten Frage. Ich habe es im Grunde ja gesagt. Also wir haben in dem Antrag vermisst, ein Stück weit die sozusagen die anderen deliktischen Bereiche, die eben auch gegen ältere Menschen begangen werden. Also ich denke in diesem Bereich des verletzlichen Alters, insbesondere an Körperverletzungsdelikte, teilweise auch durch Unterlassen begangen, durch das sozusagen Vernachlässigen von Menschen und aber eben auch Freiheitsberaubung. Das sind ja eigentlich die großen Themen, die im Bereich häuslicher Gewalt gegen ältere Menschen anzusprechen sind. Aber wie gesagt, es ist ein Bereich, der sehr wenig erforscht ist und wo wir Lösungen finden müssten, wie wir da auch tiefer einsteigen können.
Vielen Dank. Herr Dr. Friedersdorf, bitte. Mikro anmachen?
Ich würde, um bei dem letzten anzuknüpfen, auch das nicht nur auf die Häuslichkeit beschränken, wenn man solche Untersuchungen führt. Ich glaube, dass auch in stationären Einrichtungen ein Bedarf besteht, diesen Fragen mit nachzugehen. Ansonsten kann ich mich den Worten im Wesentlichen anschließen, in Bezug auf die kommunalen Strukturen. Bislang ich war jahrelang Kommunalpolitiker und Altenpolitik war für uns immer ein Stückchen Steinbruch, um den Haushalt zu konsolidieren. Und das hat bislang nicht aufgehört. Und es besteht jetzt die Gefahr, dass natürlich genau das wieder gemacht wird. Und das schränkt natürlich dann eben wiederum ein, die Treffs, die Möglichkeiten sozialen Kontaktes für eine bestimmte Gruppe. Das sind meist nicht die, die jetzt die ganze Zeit unter Verletzlichkeit gefasst oder besonders verletzlich gefasst wurden. Aber da ist ein Stück Teilhabe offen. Mein Plädoyer ist, über diese hinauszugehen und Teilhabe viel stärker zu fokussieren, auch auf die Gruppe der Hochaltrigen und Verletzlichen. Eine andere Wertschätzung auch diesem Lebensalter entgegenzubringen und nicht nur aus der Sicht des Schutzes alles zu sehen, sondern auch aus Sicht der Kompetenzen, die auch diese Altersgruppe hat, und da viel aufzubauen. Nun sind natürlich Einschränkungen vorhanden und diese Einschränkungen müssen beachtet werden. Deshalb glaube ich, dass die präventive Hausbesuche, also was wir eben auch aus anderen Ländern kennen, ganz wichtiger Mechanismus ist und es bedarf eines stärkeren Kontrollmechanismus dabei. Zu der Frage, die Sie mit ausreichend adressiert noch gestellt haben, Frau Schütze, ich glaube schon, dass die Betrugsdelikte und auch die Angriffe auf die Gruppe, die an Älteren, die diesem dritten Lebensabschnitt zuzurechnen ist, nicht vergleichbar sind mit dem vierten. Und meine Kritik an dem Antrag war, dass keine klare Trennung in dieser Form mit vorgenommen wird. Unser Wunsch war eigentlich, konzentrieren Sie sich auf, ganz stark dann auch in der Ansprache auf das, auf die Hochaltrigkeit, den vierten Lebensabschnitt, auf die Hochaltrigkeit und dort, wo eine besondere Verletzlichkeit besteht.
Vielen Dank. Und damit frage ich jetzt noch mal bei der Fraktion Die Linke nach. Katrin Werner, können wir Sie hören? Stellen Sie mal die Frage.
Also, mein zweiter Tag nach Dr. Papiedersdorf. Sie geht jetzt auf ungeschränkten Gutachten ein, die
Nee. Frau Werner, wir kriegen es nicht hin. Ich würde das jetzt mal übernehmen und würde meinen Hut sozusagen nebenan reinlegen und würde die Frage stellen. Sind Sie so damit einverstanden? Können wir das so machen? Gut, dann würde ich es jetzt noch mal so machen. Also die Frage war gewesen, Sie gehen in Ihrer Stellungnahme auf die umfangreiche Präventionsarbeit ein, die Zivilgesellschaft und Polizei zum Thema finanzielle Ausbeutung älterer Menschen leisten und verweisen darauf, diese stärker durch den Staat zu fördern. Können Sie dies bitte noch mal etwas genauer sagen? Herr Friedersdorf, Sie haben das Wort.
Also, ich hatte es schon eingangs mit benannt, dass natürlich eine bestimmte Infrastruktur da sein muss, um wirksame Präventionsarbeit auch leisten zu können. Aus meiner Sicht sind der Umfang, die Intensität sozialer Kontakte ganz maßgeblich in der gesamten Präventionsarbeit. Und dahinter muss eine auch professionelle Beratung stehen. Und diese Strukturen sind ausgedünnt worden. Sie sind auch ausgedünnt worden dadurch, dass viele ältere oder neue, jüngere Ältere nicht mehr bereit sind, in Seniorenorganisationen zu arbeiten. Also wir erleben oft, dass gesagt wird, wir sind noch keine 80, müssen wir jetzt nicht bei euch mitmachen. Also es sind andere Felder, in denen jüngere Alte gerade in der Zivilgesellschaft aktiv sind. Aber die sind ja auch zu adressieren, die werden ja auch älter. Und deshalb glaube ich, wir brauchen wirklich eine gemeindeorientierte Arbeit. Diese Gemeindeorientierung bedarf einer Infrastruktur wie Begegnungsstätten. Sie bedarf, wenn man mehr Hochaltrige erreichen will, bedarf sie auch einer Transportmöglichkeit. Also es muss preisgünstige oder kostenfreie Transportmöglichkeiten im kleinen Raum gegeben sein, um dieses zu machen. Ich hatte schon gesagt, präventive Hausbesuche zählen mit dazu, aber das ersetzt nicht die Begegnung. Und wir brauchen aus meiner Sicht auch Förderprogramme, die genau diese Altersgruppe der Hochaltrigen adressieren und ihre Kompetenzen versuchen herauszufordern. Ich kann mich noch gut an viele in früheren Zeiten in der Kommunalpolitik erinnern, an viele ältere Überlebende des Holocaust, die auch ein Bedürfnis hatten, mit Schülern zu sprechen. Also man kann auch solche Lebenserfahrungen, auch wenn sie dann eben ein Stückchen weiter entfernt sind von dieser Zeit, durchaus mit jungen Generationen besprechen. Man kann gemeinsame Forschungsprojekte entwickeln, also Kompetenzen nutzen und damit auch die Menschen integrieren und das in die Gesellschaft, also die teilhaben zu lassen. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht eine der ganz wichtigen Formen von präventiver Arbeit, ohne die alle die Fragestellungen, die Sie genannt haben, gerade auch die genannt wurden, gerade von Frau Mau, hier in Zweifel zu ziehen.
Dankeschön. Und die zweite Frage, ich nehme meinen Hut wieder ab und gehe in die Fraktion. Sie verweisen darauf, dass ältere Menschen in unserer Gesellschaft und auch im hier vorliegenden Antrag häufig lediglich aus der Sicht der Verletzlichkeit und des Schutzes betrachtet werden. Sie wünschen sich, dass vielmehr die Kompetenzen und die Potenziale im Mittelpunkt stünden. Was meinen Sie damit ganz konkret? Herr Dr. Friedersdorf, Sie haben das Wort. Ich nehme den Hut wieder auf.
Ja, ich hatte eigentlich jetzt schon auf einige dieser Punkte in dieser Frage mit verwiesen. Ich glaube schon, dass es ein Umdenken in der Gesellschaft insgesamt bedeutet, eine größere Wertschätzung der älteren Generation insbesondere. Und ich nehme nur jetzt mal ein aktuelles Beispiel aus dem Frühjahr, Corona. Die Landesregierung haben die Kompetenzen weitergegeben an Heimbetreiber und Heimleitungen hinsichtlich der Grundrechte von Hochaltrigen und Verletzlichen. Aus meiner Sicht eine unmögliche Situation. Und was haben die gemacht, um nicht selbst da irgendwo an Pranger gestellt zu werden? Sie haben die rigorose Besuchsverbote durchgesetzt. Das ging so weit, dass zum Teil nicht einmal mehr jemand ans Fenster gerufen wurde und Angehörige vertrieben wurden vom Gelände des Heimes. Und das meine ich, das diente alles dem Schutz. Aber da war nichts mehr mit Selbstbestimmung, da war nichts mehr mit Selbstständigkeit und da war nichts mehr mit Teilhabe, also diesen drei großen Forderungen von alten Politik auch für Hochaltrige und Verletzliche.
Vielen Dank. Vielen Dank. Damit kommen wir wieder zur Fragerunde der CDU-CSU-Fraktion. Herr Patzelt, Sie haben das Wort.
Dankeschön. Herr Klum, Sie sprachen von einer Qualifizierung der Vorsorgevollmacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass man eine solche Vorsorgevollmacht checken könnte oder autorisieren könnte, was doch einen höheren Vertrauensschutz geben könnte, also dass sie von einem Dritten sozusagen autorisiert werden kann? Die nächste Frage geht an Frau Dr. Mahler wieder. Sie sprachen von aufsuchenden Hilfen. Könnten Sie sich vorstellen, wer denn diese Menschen aufsuchen sollte? Welche Institutionen? Ich denke immer wieder, durch den Vergleich mit dem KJHG, da haben wir eine völlig andere Situation. Da haben wir ein Jugendamt, wir haben kein Altenamt. Wir wissen gar nicht, wer ist denn autorisiert und wer ist fähig dazu. Muss da eine Institution erst geschaffen werden, Ihrer Meinung nach? Und die dritte Frage geht an Frau Mau. Sie sprachen von einer Notruf- oder Vertrauensnummer. Was halten Sie, wer sollte auf der anderen Seite der Leine sitzen? Und halten Sie ein Modellprojekt vielleicht mal für sinnvoll damit dazu?
Dankeschön. Wir fangen an, Herr Dr. Klum, bitte.
Ja, nochmal zur Vorsorgevollmacht. Also erst nochmal, das Problem ist klar, Frau Mau hat es ja auch dann am Beispiel beschrieben. Die Vorsorgevollmacht ist in aller Regel eine Generalvollmacht, die sozusagen unbeschränkt ist in ihrer Reichweite, auch in ihrer Dauer und schließlich eben auch nicht kontrolliert wird. Und der erste Ansatzpunkt, der ist ja vorhin schon deutlich geworden, wäre eine Registrierung der Vollmachten, damit man sozusagen wenigstens weiß, sozusagen auch dem Ganzen ein bisschen Amtlichkeit gibt. Das sorgt vielleicht auch nochmal ein bisschen dafür, darüber nachzudenken. Denn sie muss ja nicht notariell sein, wie es in Ihrem Beispielsfall war, sondern das reicht ja im Grunde ein Stück Papier. Und der nächste Schritt wäre eben, wie ich vorhin so ein bisschen anskizziert hatte, was jetzt in der Diskussion um das Betreuungsrecht auch vorgeschlagen wurde, wäre, dass man versucht, da muss man natürlich auch sehr viel Kampagnen, Informationsarbeit machen, eine stärkere Anbindung auch der aktiven Vorsorgebevollmächtigten an die Betreuungsvereine hinzubekommen. Und ich wiederhole nochmal, dazu müssen die Betreuungsvereine nochmal massiv gestärkt werden, ein Thema für die Bundesländer. Und wenn man dann, wie da vorgeschlagen wird, so eine Art Vereinbarung hinbekommt, die dann auch begleitet wird von den Betreuungsvereinen, dann wäre das eine ideale Lösung. Und trotzdem komme ich nochmal auf den Ausgangspunkt zurück. Wir müssen das Institut der Vorsorgevollmacht niedrigschwellig halten, gleichwohl. Also es ist ein Balanceakt.
Dankeschön. Frau Dr. Mahler, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Die kann man jetzt auf zweierlei Arten beantworten. Einerseits kann man natürlich sagen, ja, es wäre sinnvoll, sozusagen wie das Jugendamt auch ein Altenamt einzuführen. Wird wahrscheinlich wie also wie in diesem Bereich sehr oft einfach abgelehnt werden, weil das klassische Phänomen ist, jeder will älter werden, keiner will aber sich selbst als alt bezeichnen. Ich kenne die Diskussion seit ja, bald 15 Jahren. Ich werde auch immer älter mit der Diskussion. Ich habe mich schon eingefügt in das Ganze und empfinde das durchaus als sinnvolle Überlegung, weil es dann auch eine gebündelte Situation gäbe und man relativ einfach auch sehen würde, was muss ich alles sozusagen ad hoc haben, damit ich hier ein gutes Leben, ein würdevolles Leben auch gestalten kann. Wo wir aber dennoch ansetzen können, wenn wir diesen Punkt nicht wollen, weil ich weiß, dass hier großer Widerstand ist, ist natürlich auch das, was schon ein paar Mal genannt wurde. Wenn der ältere Mensch Pflegebedarf braucht oder unterstützende Hilfen, dann wäre es sozusagen in dem Bereich schon mal sinnvoll, dass es eine aufsuchende Beratung gibt, damit man hier mal voll informiert wird und es auch nicht auf den Älteren ankommt, dass er die Schwelle sozusagen überwindet und sagt, ich bin jetzt soweit, ich möchte mich informieren, sondern das kann man sozusagen mit anderen Dingen koppeln, indem man sagt, gewisse Unterstützungsangebote oder finanzielle Unterstützungsangebote werden nur dann ausgeschüttet, wenn dieses Beratungssystem gestartet wurde. Und das könnte man mit einem ersten aufsuchenden Besuch durchaus machen. Und es würde, glaube ich, auch die Schwelle noch mal niedriger machen, wie wenn man extra in eine Beratung gehen muss. Auf der anderen Seite muss das aber auch sehr positiv belegt werden, weil wer will schon jemanden anderen in die Wohnung lassen? Also hier muss, glaube ich, auch noch viel an Prävention oder an Aufklärung im Vorfeld geleistet werden, um das positiv zu belegen. Vielen Dank.
Dankeschön. Frau Mau, bitte.
Ja, ich bin sehr dankbar für die Frage. Wenn Sie mich fragen, was in diesem beratungszentralen Stelle der Hintergrund sein sollte, dann kann ich Ihnen sagen, im Grunde erstmal nur Erhebung des Bedarfs. Denn im Augenblick landen die bei uns, wenn man denn überhaupt mit uns mitbekommt. Was ich hier immer überall merke, und das ist das Problem, was bitte soll ein Beratender dann den alten Leuten erklären, wie sie sich schützen können? Wir haben das versucht. Ich will nicht für alle sprechen. Ich kann nur sagen, wir haben in Berlin nochmal eine sehr gut vernetzte und wir erreichen viele Alte in den Heimen inklusive auch zu Hause. Wir sind mit den Sozialverbänden in Reden und so weiter. Das heißt, wir klären auf, wir haben Flyer, wir haben Ansprechpartner. Es ist ja nicht so, dass diese Kenntnis nicht da ist. Der Punkt ist nur, es endet immer in der Frage, ja, was tue ich dann? Und dafür gibt es bisher gesetzlich keine Möglichkeit, sich wirksam vor dem Missbrauch zu schützen. Denn egal, wie gut Sie eine Vollmacht machen, das muss man hier mal so deutlich sagen, egal ob mit als Notar oder als Z und noch mit selber raten und diesem allen bedacht, egal was Sie da reinschreiben, wenn Sie dann nicht mehr das überschauen, was passiert und jemand kommt als Pflegekraft zu Ihnen nach Hause und gibt eine neue, kann mit dieser neuen Vollmacht alles obsolet gemacht werden. Und das ist das eigentliche Problem. Insofern müsste die Beratungsstelle letztlich an der Stelle, wenn dann, das ist ja die klassische Frage, was kann nicht tun, die kann sie nicht beantworten. Dafür reicht der gesetzliche Rahmen nicht. Und deswegen waren wir immer der Meinung, um die Niedrigschwelligkeit, die ich total nachvollziehen kann und die wir unterstützen, dann wäre der wichtigste Punkt ja der, dass man eine Vollmacht nur erteilt, wenn man sie erteilen kann, indem man seine Geschäftsfähigkeit auch nachweist und sich nicht auf einen Notar verlässt, der hat gar keine Kapazität. Und der zweite Punkt ist, wir würden dringend dafür raten, die Schriftlichkeit und die obligatorische Registrierung zu machen. Da ist noch gar nicht eingegriffen worden in die rechtliche Selbstbestimmung, wo sie es noch können, sondern dann wird einfach festgelegt, das möchte ich und so soll es sein. Das ist bisher nicht möglich.
Dankeschön, Herr Patzelt. Sie haben noch 3 Minuten.
3 Minuten sogar noch.
Ja.
Also erstmal vielen Dank. Das waren schon für mich sehr hilfreiche Antworten. Und ja, die Analogie zum KJHG ist ja auch deutlich, dass wir nicht uns um alle Eltern kümmern und um alle Kinder als Staat, sondern dass wir immer da, wo Hilfen beansprucht werden, dass dann auch eine Prüfung kommt. Und vielleicht könnte man da auch so etwas wie den Hilfeplan gemeinsam erstellen. Man kann es ja anders nennen. Maßnahmeplan oder so ähnlich. Also da danke ich erstmal dafür. Weiter habe ich keine Fragen.
Okay, dann haben wir 2 Minuten, 3/4 noch eine geschenkte Zeit. Vielen Dank. Und wir kommen zur letzten Fragerunde der SPD. Und Frau Schulte hat das Wort.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Auch herzlichen Dank an die Sachverständigen für ihre Statements. Und ich bin auch der FDP dankbar für den Antrag, weil wir das Thema diskutieren. Und ich habe auch in der Corona-Zeit gemerkt, dass wir uns sehr, sehr, sehr viele Gedanken darüber machen müssen, wie alte Menschen ihrer Rechte auch beraubt werden. Das ist gut gemeint, aber ob das immer gut gedacht ist und den alten Menschen gerecht wird, da habe ich doch erhebliche Zweifel. Sie haben gerade gesagt, Frau Mahler, warum wollen die Menschen alle alt werden, aber nicht alt sein? Ich tue mich da auch selber schwer mit. Aber das passt zu dem, dass Sie auch gesagt haben, dass ältere Menschen häufig nicht mehr als Rechtsträger angesehen werden und daher kein Unrechtsbewusstsein mehr besteht. Ab wann setzt denn diese Betrachtung älterer Menschen ein? Und ist das ein rein deutsches Phänomen oder ist das ein weltweites Problem? Das hätte ich gerne von Ihnen gewusst. Und die zweite Frage ist, Sie haben auch gesagt, dass die Lebensverhältnisse der Menschen sehr unterschiedlich sind, der älteren Menschen. Und das wirft natürlich auch eine Menge an Fragen auf. Wie geht man damit um? Und müssten nicht dann auch die, also ich kann mir vorstellen, wenn ein begüterter Mensch eine Vollmacht ausstellt, das ist müsste eine andere Vollmacht sein als jemand, der sowieso gar kein Vermögen hat. Dessen kann man ihn ja auch nicht mehr berauben. Also müsste man da mit den Vollmachten nicht auch unterschiedliche Lebenssituationen berücksichtigen? Und an Sie, Herr Klump, hätte ich die Frage. Das hat Herr Patzl schon so ein bisschen gefragt. Dieses Altenamt, das schwirrte mir auch sofort im Kopf herum, als ich gelesen habe, wir sollten doch ähnliche Strukturen aufbauen wie beim Jugendschutz. Ja, wie könnte so ein Altenamt aus Ihrer Sicht aussehen? Muss es so ähnlich strukturiert sein wie ein Jugendamt? Wir könnten das auch nicht Altenamt nennen, weil da geht ja wahrscheinlich gar keiner hin und ruft auch gar keiner an. Mir ist eingefallen, ich habe jetzt noch mal schnell gegoogelt, wie viele Hilfetelefone es gibt. Aber ich war selber mal pflegende Angehörige. Ich hatte keine Probleme. Ich hätte mir in manchen Situationen gewünscht, dass ich einfach mal jemanden anrufen kann, total anonym, und ihm sagen kann, wie es mir gerade mal geht. Und ich denke, das geht anderen pflegenden Angehörigen, aber auch pflegebedürftigen Menschen gut. Weil man, das ist schambesetzt, wenn das innerhalb der Familie passiert, dass man sich überfordert. Zum Beispiel, da wünschte man sich einfach so eine anonyme Nummer, die man anrufen könnte. Und da sitzt jemand, der hört einem zu und hilft einem auch gegebenenfalls. Ich weiß jetzt nicht, ob es sowas schon gibt. Das ist mir noch mal eingefallen.
Vielen Dank. Frau Dr. Mahler, bitte.
Ja, vielen Dank. Ab wann das sozusagen nicht mehr als Rechtsträger gesehen wird, ist nicht an einer Altersgrenze festzumachen. Das hat viel, wie Sie schon sagen, mit den diversen Lebensumständen zu tun. Und es hat auch viel damit zu tun, wie paternalistisch teilweise Angehörige, Pflegende damit umgehen oder eben auch Institutionen geführt werden. Und ich glaube, was wir aber schon auch gelernt haben, wo uns auch die UN-Behindertenrechtskonvention noch mal klar aufgezeigt hat, ist eben, dass der Ältere Willen und Präferenzen hat, die eben sozusagen seine Autonomie noch mal klar darlegen. Dennoch ist es ganz schwierig, sozusagen auch viele Ältere, die dann das Gefühl haben, Assistenz zu benötigen und Hilfe zu benötigen, dass die sich selbst auch noch mal dahingehend artikulieren, dass das ihre Rechte sind, sondern oftmals ist hier schon ein Zurücknehmen und auch dieser Fürsorgegedanke bei dem Älteren selbst sozusagen vorhanden. Wir sehen das auch des Öfteren, wenn es um die Diskussion der Altersdiskriminierung geht, wo das auch nicht wirklich als Problem gesehen wird, weil sich der ältere Mensch selber schon ein bisschen zurücknimmt. Ich weiß nicht, ob das auch eine Frage der Generationen der Älteren wird und ob das sozusagen bei den nächsten älteren Generationen etwas anders sein wird, weil die deutlich mehr für ihre eigenen Rechte eintreten, weil sie auch gewohnt sind, für ihre Rechte einzutreten. Das kann ich nicht sagen. Aber es gibt sozusagen kein Alterslimit. Und die Diversität der Älteren und die Heterogenität der Gruppe ist sicher etwas, worauf wir immer berücksichtigen oder zurückgreifen müssen und es auch noch mal klarlegen müssen. Allerdings bei den Vollmachten an und für sich, glaube ich, kann man nicht unterscheiden. Ich glaube, dass diese Maßnahmen, wie sie ja schon genannt wurden, Registrierung oder eben, dass das schon mal deutlich etwas hilft und dass wir eben deutlich früher mit der Aufklärung beginnen müssen. Weil wenn es dann schon etwa, also sehr spät im Lebensalter ist, ist es dann oft schon mal zu spät und dann ist es doch wieder die jüngere Generation, die dafür eingreifen muss. Vielen Dank.
Dankeschön. Herr Dr. Klump, bitte.
Ja, also Altenamt oder Hilfeplan ist genannt worden. Also wir würden eigentlich immer eher von Erwachsenenschutz, einem verstärkten Erwachsenenschutz sprechen, um sozusagen nicht diese Stigmatisierung. Und ich glaube, es kommt auch nicht darauf an. Es gibt vielleicht auch den 27-jährigen Langzeitpflegebedürftigen, der genauso schutzbedürftig ist in der Situation. Und deshalb geht es um Erwachsenenschutz. Und was die behördlichen Zuständigkeiten angeht, glaube ich, ist es wichtig, das anzudocken, entweder an die Betreuungsbehörden oder an die Familienbehörden auf kommunaler Ebene. Und da darüber verstärkt einfach Präventionsmöglichkeiten, Eingriffsmöglichkeiten zu schaffen. Wenn ich zu dem Paternalismus gerade noch kurz was sagen darf, also ich bin dankbar, dass Herr Friedersdorf das Thema angesprochen hat. Natürlich müssen wir die Menschen in den Einrichtungen schützen und es ist ganz wichtig, dass es da nach sehr strengen Hygieneplänen vor sich geht, aber unser Eindruck, und darüber haben wir sehr viel auch gesprochen, war, dass da eben teilweise aus Angst vor Haftung oder warum auch immer eine Vollkaskomentalität herrschte, die einfach in dieser Zeit nicht angebracht ist. Man muss den Ausgleich finden. Die Menschen müssen auch jetzt in der zweiten Welle wieder Besucher empfangen können. Da wäre ich sehr, sehr dankbar, wenn das alle hier auch unterstützen würden.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende unserer Anhörung. Ich danke den Sachverständigen, den Besucherinnen und Besuchern auf der Tribüne für ihr Kommen. Ich wünsche Ihnen heute noch einen guten Abend. Kommen Sie gut nach Hause und damit schließe ich die öffentliche Anhörung. Dankeschön.